Eine neue Woche mit dem ersten Sportpodcast des Tages am Tag der Blockflöte. Also ja, das ist für mich das furchtbarste aller Musikinstrumente, wenn wir diesen Exkurs nochmal am Anfang starten dürfen. Also was sagst du?
Ja, also warte, ganz kurz, Malte, warte, Sekunde.
Ja.
So, und jetzt kommst du.
Du spielst ja richtig gut.
Ich spiele ja richtig gut. Tja, also quasi gelernt ist gelernt. Ich musste mich in meiner Kindheit da durchquälen.
Ja, aber wenn das so klingt, dann geht's ja. Aber ich erinnere mich da an Schulaufführungen mit Flötengruppen, wo, also, weiß ich nicht, vierstimmig mit acht Leuten? Nee, achtstimmig mit vier Leuten, so rum muss es sein. Also ganz furchtbar, ganz furchtbar. Jeder pfiff auf dem anderen Loch.
Ja, richtig. Du hast völlig recht. Es kann sich auch mal schlimm anhören, aber manchmal hat man auch Glück. Manchmal kommt allerdings auch Pech dazu.
Aber man muss es erst können, damit es gut klingt. Das Üben ist ganz, ganz furchtbar.
Ist richtig, ja, genau. Und da will man sich, wenn man so die Straße entlang geht, manchmal ganz schnell von irgendwelchen Häusern entfernen, weil man genau, Geige ist übrigens genauso ein Instrument.
Oh ja, oh ja. Das oder sich von Häusern stürzen, das vielleicht auch, wenn es ganz schlimm
richtig.
Wird.
Genau.
Ja. Misstöne braucht kein Mensch, aber um Misstöne kommen wir auch nicht rum heute hier in der Sendung. Wir blicken nämlich ausführlich auf den Rückrundenstart der Bundesliga zurück und auf die etwas fragwürdige Corona-Situation und ein paar sportliche Auffälligkeiten des 18. Spieltags. Haben wir auch noch für euch.
Na klar, und ZDF-Sportchef Fuhrmann spricht mit uns über die Herausforderung des Sportjahres 2022 und speziell Olympia in Peking und natürlich die Fußballweltmeisterschaft in Katar.
Außerdem sprechen wir über Olympia in Peking, Wertediskussion und Manipulationsangst bei Olympia gehen da oben und überschatten dieses Event und die Vorfreude.
Und wir haben Top und Flop und den Blick zurück in die Sportgeschichte für euch. Und wir sagen guten Morgen, ihr Lieben, zum ersten Sportpodcast des Tages zu Stand jetzt. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm, hallo.
Und ich bin Malte Asmus, ebenfalls hallo.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wie fandst du denn das Rückrundenauftaktwochenende in der Bundesliga?
Naja, mal vom Sportlichen abgesehen, ne? Eher trist insgesamt. Geisterspiele hier, ein paar hundert Zuschauer, dann da wieder, ganz vereinzelt mal ein paar tausend Fans. Omikron hat natürlich auch den Sport voll im Griff. Ja. Vorsicht ist geboten. Ja, und die Entscheidungen der Politik, die geben das natürlich auch so vor. Also, was willst du machen?
Und das ist sicherlich auch richtig. Aber etwas fragwürdig ist dann doch, dass eben Corona-Hygienekonzepte der jüngeren Vergangenheit sich zwar bewährt hatten, aber jetzt offenbar überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und ich verstehe auch irgendwie nicht, wieso Innengastronomie unter 2G+-Bestimmungen möglich sein soll, aber Sportgucken unter freiem Himmel eben nicht. Und bei beschränkter Kapazität wäre das doch eigentlich durchaus durchführbar. Vielleicht auch mit Maskenpflicht, das sollte ja durchaus durchsetzbar sein. Zumal es ja immer noch keinen wirklichen Beweis dafür gibt, dass jetzt Sportveranstaltungen unbedingt die großen Pandemietreiber sind. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich andere, wo es gefährlicher ist. Aber ich bin komplett dafür, dem Sport jetzt nicht eine Sonderbehandlung zukommen zu lassen. Aber aktuell bekommt der Sport sie ja, aber im negativen Sinne. Und das betrifft ja nicht nur den Fußball, sondern den gesamten anderen Profisport auch. Handball, Basketball, Eishockey und Co. Und für diese Sportarten, da hängt ja vielleicht noch viel mehr als beim Fußball letztlich einiges auch vom Überleben ab.
Ja, allerdings, ja, da hätte die ein oder andere Liga vielleicht sogar dicht machen müssen, wenn das so weitergegangen wäre. Also es gibt einen Silberstreif am Horizont für die Vereine. Es hängt allerdings auch von der weiteren Omikron-Entwicklung ab, also ob die Gefahr für die Krankenhäuser anders als bei der Delta-Variante geringer sein sollte. Ja, also wenn dem so sein wird, das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder übrigens gestern im Doppelpass gesagt, dann könnten die Regelungen und die Beschränkungen für den Profisport abgemildert werden. Da sind wir sehr gespannt.
Stand jetzt aktuell.
Ja, dann kommen wir mal zum sportlichen Resümee des Wochenendes. Denn es hat ja sich auch auf dem Platz so ein bisschen was getan. Es gab die ein oder andere Auffälligkeit zum Bundesliga-Rückrundenstart.
Ja, zum Beispiel bei Borussia Dortmund. Die hatten lange alles getan, um die Vorurteile zu bestätigen, also denen sie immer ausgesetzt sind, keine Mentalität auf dem Platz an den Tag zu legen. Wir erinnern uns an den Kommentar, so wie die Kimmich-Mentalität. So müsste es eigentlich sein. Na ja, gut, also das haben sie jetzt an den Tag gelegt. Nicht in der Lage zu sein, aus Bayern Stolpersteinen Kapital zu schlagen. Und dann drehen die in den letzten 20 Minuten auf, also allen Unkenrufen zum Trotz, drehen sie in 0-2 in Frankfurt noch zum 3-2 Auswärtssieg. Also ich weiß nicht, was sich Frankfurt dabei gedacht hat, also was die in den letzten 20 Minuten da gemacht haben, wohin die sind, weil es gibt Menschen, die sagen, sie waren noch auf dem Platz, ich bin mir nicht sicher. Es ist stark vom BVB, aber unfassbar dumm von der Eintracht und feiert. Ja gut, und sie feierten dann einen geilen und emotionalen Sieg, das sagte Mats Hummels, ja, und haben dann den Rückstand auf die Bayern jetzt in der Tabelle auf 6 Punkte verkürzt.
Ja, ob das jetzt die große Spannung dann nochmal wieder ausruft für die Rückrunde, aber die Corona-Situation, die wird sich ja noch ein bisschen weiterziehen. Also die Bayern haben auf jeden Fall trotz dieser Corona-Personalprobleme dann unnötigerweise eigentlich gegen Gladbach gepatzt. Die hätten durchaus auch gewinnen können, wenn sie es ein bisschen seriöser dann durchgespielt hätten und nicht diese 10 Minuten Aussetzer da gehabt hätten, aber sie stellten trotz der Niederlage einen Bundesliga-Rekord ein. Sie trafen nämlich auch im 65. Spiel in Folge und seit dem 20. Februar gegen Leipzig 2020, da haben sie immer getroffen. 65 Spiele lang mindestens ein Tor erzielt. Das ist schon mal was. Und sie haben auch durch den Einsatz von Paul Wanner jetzt Platz 2 im Youngster-Ranking der Bundesliga-Geschichte inne. Wanner, der war bei seinem Debüt jetzt am Wochenende gegen Gladbach 16 Jahre, 15 Tage alt. Und damit ist er der zweitjüngste Bundesliga-Profi ever nach Youssoufa Moukoko.
Ja, ein bisschen älter ist Ricardo Pepi. Der kostete Augsburg dafür aber auch schlappe 17,5 Millionen. Augsburg, ja. Er durfte bei der 1-3 Niederlage gegen Hoffenheim auch schon eine halbe Stunde spielen, konnte aber natürlich noch keine Akzente setzen, denn er ist erst ein paar Tage da und kennt laut Trainer Weinzierl noch nicht mal die Vornamen seiner Mitspieler.
Da ist Grischa Prömel schon ein bisschen etablierter bei Union Berlin. Der kennt auch seine Mitspieler auch mit Vornamen und ich nehme auch an mit Doppelnamen, wenn denn der ein oder andere einen haben sollte. Aber der betrat mit seinem Doppelpack gegen Leverkusen trotzdem Neuland. Er verwertete nämlich die ersten beiden Chancen von Union im Spiel überhaupt. Also sehr effektiv, muss man sagen. Und da hat sich der Rat seiner Coaches durchaus bezahlt gemacht und er hat es dann auch tatsächlich umgesetzt. Er hat hinterher gesagt, die Trainer verlangen von mir, dass ich häufig im Strafraum auftauche. Und daran habe ich gearbeitet. Ja, gesagt, getan.
Ja, hilft manchmal. Also da zu sein, wenn man gebraucht wird, hilft, ja. Und Dominik Szoboszlai, der hat auch großen Anteil am Sieg seiner Leipziger gegen Mainz durch ein Tor, aber auch einen verpassten Kopfball. Bevor er nämlich zum 2-0 traf, war er im Mittelfeld zum Kopfball hochgesprungen, berührte den Ball aber nicht, sodass Christoph Nkunku nicht im Abseits stand. Wenige Augenblicke später bediente dieser dann wiederum Szoboszlai, der im Strafraum dann vollstrecken konnte. Und dass er den Ball im Mittelfeld eben nicht erreichte, das war geplant, verriet er extra. Deswegen sei er am Vortag nämlich beim Friseur gewesen.
Ja, Spitzenschneiden. Deshalb erwische ich auch im Mittelfeld nie Bälle.
Spitzenschneiden, ja richtig. Wann warst denn du das letzte Mal beim Spitzenschneiden?
Ja, das ist schon länger her. Ich poliere nur noch.
Top und Flop.
Top des Tages ist Johannes Strolz, der österreichische Slalomfahrer. Der ist nämlich schon 29 Jahre alt, aber trotz dieses stolzen Alters gibt's immer noch Premieren. Der hat nämlich in Adelboden seinen allerersten Grand Prix-Erfolg ever, den ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Und das, obwohl er vor der Saison aus der österreichischen Mannschaft geflogen war. Der hat die Vorbereitung auf eigene Kosten bestritten, hat mit dem deutschen Team zusammen trainiert, sogar sich selbst die Skier gewachsen. Also er ist sein eigener Servicemann und jetzt hat er sich für diese ganzen Mühen belohnt und ist seinen Kritikern mal so richtig gezeigt.
Ach herrlich, das sind Geschichten, die der Sport schreibt, die finde ich immer toll. Flop des Tages sind dann aus Sicht des FC Bayern Basket Auftritte gegen Chemnitz. Die Niners sind erst seit anderthalb Jahren wieder in der Basketball-Bundesliga mit dabei, aber schon ein echter Angstgegner für die Bayern. Der Sieg jetzt am Wochenende war der dritte bei 4 Pflichtspielduellen. Uiuiui.
Interview.
Olympische Winterspiele, Champions League Finale, Fußball-WM, das Sportjahr 2022 ist also wieder vollgepackt mit spektakulären Highlights, aber über allem schwebt natürlich der Corona-Schatten und in etlichen Großveranstaltungen wie natürlich bei Olympia oder bei der Fußball-WM, da steckt auch noch gehöriger politischer Zündstoff. Wie gehen denn die öffentlich-rechtlichen Sender mit diesem Spagat um? Große Emotionen und begeisternden Sport zu übertragen, aber gleichzeitig auch kritische Distanz zu wahren und klare Kante angesichts von Menschenrechtsverletzungen zu zeigen. Darüber und über das Sportjahr 2022 haben wir uns mit ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann unterhalten. Herr Fuhrmann, das Sportjahr 2022 bietet unzählige Highlights. Wir haben es eben gesagt. Wie ist denn Ihre Gefühlslage vor diesem außergewöhnlichen Jahr?
Ich habe schon mit mehr Spaß und mehr Freude in ein Sportjahr geschaut. Ist ja nun hinlänglich bekannt. Mit den Olympischen Spielen in Peking am Anfang und der Fußball-Weltmeisterschaft am Ende des Jahres in Katar sind es zwei wirklich problematische, umstrittene Gastgeber und speziell jetzt das erste internationale Großereignis in einer pandemischen Situation abwickeln zu müssen, sind ordentliche Herausforderungen. Also sehr gemischte Gefühle.
Wie sehr beeinflusst denn die Pandemie auch die Arbeit und Vorbereitung der Berichterstatter?
Gerade mit Blick auf die Olympischen Winterspiele, die in ein paar Wochen beginnen, sind wir jetzt sehr defensiv, sehr restriktiv, dass wir versuchen, so viel wie möglich aus der Zentrale zu machen, unsere Reiseaktivitäten noch einmal dramatisch verändern, weil wir Peking vor der Brust haben, die Olympischen Spiele sicherstellen müssen, dass wir dort genug Kollegen und Kolleginnen haben, die in Peking eingesetzt werden können, aber auch in Mainz, wo wir das Programm konzipieren und gestalten und abwickeln. Alle müssen damit umgehen, nur Olympia bindet halt unendlich viele Kräfte. Also da darf eigentlich niemand bei uns krank sein und sollte auch nicht isoliert mit einem PCR-Test zu Hause sitzen oder gar in Quarantäne sein.
Los geht's ja gleich mit der Handball-EM, die ARD und ZDF gemeinsam aus einem NDR-Studio in Hamburg begleiten werden. Wegen Corona sind sie also nicht vor Ort. Das erste große Mega-Event 2022 startet dann schon am 4. Februar mit den Olympischen Spielen in Peking. Herr Fuhrmann, in welchem Umfang wird das ZDF berichten?
Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Zerne begrüßen die Zuschauer aus einem Studio in Mainz. Wir haben eine kleine Gruppe an Journalistinnen und Journalisten und Experten in Peking. In China herrscht die bekannte Null-Covid-Toleranz. Es sind sehr, sehr restriktive Arbeitsbedingungen. Unsere Berichterstattungsmöglichkeiten sind deutlich eingeschränkt. Für alle Kolleginnen bedeutet das, wir werden dahin fliegen. Und in dem Moment, in dem wir landen, sind wir den chinesischen Autoritäten ausgeliefert. Wir dürfen uns nur ins Hotel bewegen oder an die Sportstätte. Kein Spaziergang, kein Einkaufen, kein Restaurantbesuch, tägliches Testen. Trotzdem ist es notwendig und richtig, dass wir dort die Qualitätsansprüche, die wir haben, umsetzen wollen. Wir werden zeigen, was dort ist, wie die Sportlerinnen und Sportler auf die Situation reagieren. Dass es unter pandemischen Bedingungen Einschränkungen gibt, ist selbstverständlich. War in Tokio auch so. In Peking sind sie ungleich drastischer.
Apropos drastisch. Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Corona-Politik. Nach den USA verzichten immer mehr Staaten drauf, hohe Vertreter nach Peking zu schicken. Warum war es für die öffentlich-rechtlichen Sender denn eigentlich nie ein Thema, vielleicht auf die Berichterstattung zu verzichten?
Ich glaube, das ist heute notwendiger denn je, es aus einem Land wie China so weit die Berichterstattung möglich zu machen, soweit es geht. Wir sind Berichterstatter, wir sind Journalistinnen und Journalisten, wir zeigen, was ist. Dafür müssen wir, soweit es geht, vor Ort sein und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Informationen aus erster Hand versorgen. Und natürlich werden wir auch die politischen Diskussionen spiegeln. Unsere Aufgabe ist, die Berichterstattung zu gewährleisten, fair, akkurat und zutreffend und nicht zu boykottieren.
Nach Olympia folgen dann zahlreiche Sporthighlights, auch für das ZDF. Champions League-Finale, zum vierten Mal die Finals in Deutschland. 18 Sportarten ermitteln 140 deutsche Meister an einem Wochenende. Ja, und dann endet das Sportjahr mit dem wahrscheinlich umstrittensten Event der Fußball-WM in Katar. Hand aufs Herz, Herr Fuhrmann, mit welchen Gefühlen blickt denn der ZDF-Sportchef auf diese Winter-WM?
Nun haben wir nicht die Vergabe veranlasst. Wir können das einordnen, darüber berichten, informieren. In Katar haben wir bis jetzt Zugänge, können dort drehen, müssen uns logischerweise an die Regeln, Gesetze des Landes halten. Das werden wir auch tun, aber ich gehe fest davon aus, dass die Zusagen des katarischen Botschafters hier in Deutschland weiter gelten, dass wir dort gern gesehene Berichterstatter sind, sodass wir im Vorfeld auch über die ganzen kritischen Themen, die die Fußballfans hier interessieren, berichten werden. Wir haben da gute Projekte vor, im Vorfeld, bevor der Ball rollt, und werden dann auch während der Weltmeisterschaft, so wie wir das bei allen großen internationalen Sportereignissen machen, die Bühne nutzen, um hier über Land und Leute zu informieren und Dinge darzustellen. Aber ja, die Vorstellung, da im November, Dezember, wenn alle auf Weihnachten gucken und man hoffentlich hier wieder auf die Weihnachtsmärkte gehen kann, dass dann eine Fußball-Euphorie herrscht, das ist schon gewöhnungsbedürftig.
Haben Sie denn trotzdem Vorfreude auf 2022?
Im Moment, ehrlich gesagt, ist die Vorfreude gedämpft, weil alle Konzentration darauf geht, dass niemand krank wird, es keine falschen PCR-Tests gibt oder die Kollegen in Isolation, Quarantäne müssen, und freue mich, wenn wir Ende Februar erreicht haben und zumindest die Olympischen Winterspiele hinter uns sind. Im Moment, ja, ist da angespannte Konzentration, dass wir heil nach Peking kommen, vernünftig die Olympischen Winterspiele abbilden können und dann heil wieder zurückkehren.
Das wünschen wir Ihnen und den Kollegen natürlich auch, ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann, mit einem Ausblick auf das Sportjahr 2022 im ZDF. Vielen Dank.
Heute in der Sportgeschichte.
Es war nicht kalt im Riverfront Stadium in Cincinnati an diesem 10. Januar 1982. Es war auch nicht bitterkalt, es war saukalt. 22 Grad minus stand auf dem Thermometer, und weil noch richtig starker Wind wehte, lag die gefühlte Temperatur, Achtung, festhalten, warm anziehen, bei minus 51 Grad.
Und trotzdem standen an diesem 10. Januar 1982 unermüdliche 46.000 Fans auf den Tribünen, und es wurde auch tatsächlich Football gespielt. Das kälteste Footballspiel der Geschichte stand jetzt. Das ist unglaublich.
Ja, das Playoff-Halbfinale der NFL zwischen den Cincinnati Bengals und den San Diego Chargers, und es ging als Freezer Bowl in die Geschichte ein. Forrest Gregg, der damalige Trainer von Cincinnati, der verglich das Spiel mit einem Besuch beim Zahnarzt. Seine Worte: es wird nicht schön, aber es muss sein.
Frost Crack. Bei was Temperaturen. Ja, und schön wurde es da natürlich auch nicht, und zwar für niemanden, trotz beheizter Spielerbänke. Die Spieler trugen Gesichtsmasken, die trugen Ohrenschützer, was auch ein bisschen blöd ist bei so einem kommunikativen Sport, oder Plastiktüten zwischen zwei Paar Socken. Ihre Helme froren teilweise an den Köpfen fest, das muss man sich vorstellen. Ja. Und Bengals Kicker Jim Breach verglich jeden Schuss mit einem Tritt gegen einen Ziegelstein.
Hart gefroren, dieses Ei, also dieses Spielei.
Unfassbar.
Aber auf den Rängen, da standen trotzdem einige der 46.000 Fans mit nacktem Oberkörper.
Ja, die hatten wahrscheinlich statt Bier ordentlich Frostschutzmittel getrunken oder hatten einfach Spaß, weil Cincinnati am Ende mit 27-7 gewann und in den Super Bowl einzog.
Aber so warme Gedanken kann man sich doch eigentlich gar nicht machen, dass man
es geht gar, naja, Grad, gut, aber es gibt einen Amerikaner, der gesagt hat, man soll irgendwie Desinfektionsmittel schlucken gegen Corona. Dann hilft auch bei den Frostschutzmittel trinken während eines Footballspiels. Das läuft manchmal anders.
Man sagt ja nicht umsonst, das Land der begrenzten Unmöglichkeiten, ne?
Ja, richtig. Darauf meine Tücher da.
Aber unmöglich war es dann doch für die Bengals, den Super Bowl zu holen. Gegen die San Francisco 49ers verloren sie das Finale, aber sie hatten es wenigstens warm im Pontiac in Michigan. Da hatte es zum Finale angenehme 22 Grad, also plus.
Stand jetzt aktuell.
Die Probleme, die das ZDF und alle anderen übertragenen Sender und auch alle Journalisten vor Ort haben werden, haben wir eben schon von Thomas Fuhrmann vom ZDF gehört. Aber auch die Sportlerinnen und Sportler wird es in Peking, für die wird es, ja, man muss es sagen, kompliziert.
Ja, zum einen wegen Corona, denn die Sportler befürchten dort, Opfer der Willkür der chinesischen Behörden zu werden. Alpinchef Wolfgang Mayer, der hat das am Wochenende in der ARD gesagt, angesichts der Teststrategie vor Ort sei Manipulation durchaus Tür und Tor geöffnet, denn die Behörden, die könnten quasi willkürlich jeden Athleten einfach so aus dem Verkehr ziehen.
Naja, und er hat dann eben ja auch gesagt, dass Gewinnen oder Verlieren natürlich in diesem Land sehr, sehr entscheidend ist. Und wenn man dann irgendeinen Konkurrenten hat, dann kann man den einfach mal kalt stellen, indem man ihn einfach mal sagt, so, den ziehen wir jetzt aus dem Verkehr. Und zwar von oben angeordnet. Der Gedanke, der hat was. Es ist eine wirklich steile These, muss man sagen. Aber wie begründet er das Ganze genau?
Ja, er sagt, es fehlen einfach klare Regeln, die festlegen, ab welchem CT-Wert zum Beispiel ein Corona-Test als positiv oder negativ bewertet wird. Man weiß ja, je höher der CT-Wert, desto geringer die Infektionsgefahr. Aber einheitliche Regelungen über jetzt die zulässige Höhe oder die Mindesthöhe, Maximalhöhe, die gibt's gar nicht. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt eine Entisolierung betroffener Personen ab einem Wert von 30. Und international, da wird in der Wissenschaft die Marke von 24 als Richtmaß für Unbedenklichkeit diskutiert. Nur in China, da liegt die Schwelle bleibt bei 40. Also alles sehr wenig einheitlich. Meyer sagt stellvertretend für Wieler, seiner Funktionärskollegen, sollte sich daran nichts ändern, leben die Athleten jeden Tag mit der psychologischen Belastung. Morgen kann ich aus sein.
Naja, und bei uns hier in Deutschland ist das ja nur so, wenn man ab 30, dann ist man, also gilt man nicht mehr als infektiös und kann sozusagen ja dann raus aus der Quarantäne. Und ich meine, 40, das hast du, also das ist schon ein Spiel mit dem Feuer, muss man sagen. Die Frage ist halt auch, wer entscheidet das? Hat das IOC die Hand drauf oder sind es wirklich die chinesischen Behörden?
Ja, das wird sich dann nochmal zeigen, aber dazu kommt ja noch was über das, was wir neulich auch sprachen, was die Unsicherheit dann auch noch vergrößert. Es geht ja auch um mögliche Spionage sensibler Daten, Rodler und Bobfahrer ja zum Beispiel oder auch die Alpinen oder die nordischen Skisportler, die verfügen ja über doch recht mühsam erarbeitetes wissenschaftliches Know-how. Das gilt es ja eigentlich zu schützen, wenn man vor allen Dingen auch seinen Wettbewerbsvorteil halten will. Der BND, den hat der DSV dann auch konsultiert, der Bundesnachrichtendienst, der hat geraten, sensible Daten lieber zu Hause zu lassen, also die Laptops mit den Daten und mit den wichtigen Informationen bitte nicht mitnehmen, sondern einfach das gute alte Notizbuch verwenden. Analog statt digital.
Es ist unglaublich. Da fällt mir ehrlicherweise auch nichts mehr dazu ein.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Der Afrika-Cup, der läuft seit gestern in Kamerun, findet er statt. Die Gastgeber, die sind ja mit einem 2-1-Sieg gegen Burkina Faso gestartet. Und heute greift Sadio Mané vom FC Liverpool dann mit dem Mitfavoriten Senegal ins Geschehen ein. Der hat ja auch Bourna Sarr vom FC Bayern an seiner Seite im Team von Senegal. Und die beiden spielen mit ihrer Truppe dann ab 14 Uhr gegen Simbabwe.
Außerdem sind die Bundesliga-Legionäre Moriba von Leipzig, Barkok von Eintracht Frankfurt und Guerre von dem FC St. Pauli im Einsatz. Moriba spielt mit Guinea gegen Malawi. Der Marokkaner Barkok trifft auf Ghana mit Guerre.
Und darüber halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream natürlich auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr hört ihr dann wieder uns. Würde uns jedenfalls freuen, wenn es so ist, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch mal durch, gibt noch mehr als Stand jetzt. Aber Stand jetzt ist natürlich schon sehr, sehr gut. Also das müssen wir schon sagen. Das solltet ihr auf jeden Fall täglich hören, auch weiter sagen. Ne? Also ist klar, versteht sich eigentlich von selbst. Und genauso versteht sich von selbst jetzt nach über 380 Folgen unsere Schlussfloskel. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Flötenschlumpf.
Das reimt sich nicht. Aber so, mal okay, das reimt sich auf Kuss. Okay, dann, Wurm dann, reimt sich ja eh nicht auf nix. Also von daher. Ja,
genau. Richtig.
Das ist ja mein Name, der den Reim am Ende bildet.
Okay, also Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und dem Malte Asmus.
Stichtag Samstag nach Tagen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.